Private Label Journey. Finanzielle Freiheit, Amazon FBA und E-Commerce.
Ich bin Thomas.
Und ich bin Jill.
Und wir möchten dich inspirieren, unterrichten und fördern dich darin, deine Chance im E-Commerce zu ergreifen.
Bei uns lernst du von Anfang bis Ende, wie du mit der Hilfe von Amazon profitable Marken aufbaust.
Du wirst herausfinden, wie du dem Hamsterrad als Angestellter entkommst und finanzielle Freiheit erlangst.
Schritt für Schritt lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst.
Herzlich willkommen zum Private Label Journey Podcast. Hier ist Thomas und ich freue mich heute auf einen super spannenden Podcast. Ich spreche heute mit Marvin Ott zum Thema Beauty-Kategorie, zum Thema Ungating von Kategorien und ist ein Thema, was mich selbst sehr interessiert und was sicher auch euch da draußen sehr interessieren wird und das extrem spannend. Ich freue mich auf die nächsten 30 Minuten. Ganz kurz vorweg, heute ist 1. August, die Schweiz feiert Geburtstag. Wenn ihr draußen mal etwas knallen hört, beziehungsweise wenn es ein bisschen turbulenter wird, die Schweiz ist am Feiern, aber ich glaube, das wird nicht allzu sehr stören. Und lasst uns mal 30, 40 Minuten zum Thema Beauty diskutieren. Herzlich willkommen, Marvin. Freut mich, dass du die Zeit hast und die Lust, auch unseren Zuhörern ein bisschen was zu erzählen und zu helfen. Hallo.
Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung hier zum Podcast. Und ich denke mal, die nächsten 30, 40 Minuten werden wir ein spannendes Thema diskutieren und ja, viele spannende Fragen beantworten.
Ja, ich bin selbst leider noch nicht in der Beauty unterwegs, habe mich auch schon freischalten versucht in Amerika. Das war gar nicht so einfach. Deshalb bin ich umso mehr gespannt, was du zu erzählen hast. Vielleicht so, dass die Zuhörer dich kennenlernen. Stell dich doch kurz vor, erzähl etwas über dich. Du bist auch einer der ersten Pro-Seller gewesen in unserem Pro-Seller-Masterclass und würde mich ein bisschen interessieren, auch wie du da dazugekommen bist, weshalb und ja, was so dein Background ist.
Genau, mein Name ist Marvin Ott. Ich bin 22 Jahre jung, bin ja, unter den ersten 10, ich war glaube ich der letzte, also der 10. Unter den ersten 10 im Pro-Seller-Kurs und bin eigentlich seit Ende Dezember mit in der Private Label Journey Gruppe und habe dann mit Jill geredet bezüglich des Pro-Seller-Kurses. Wir haben gemeinsam geredet, was mein Produkt was ich für Produkte anbieten möchte. Das hat dann halt ziemlich gut gepasst, so dass ich dann, sag ich mal, zu den ersten 10 im Pro-Seller-Kurs gehöre. Was mir das Ganze bis jetzt gebracht hat im Pro-Seller-Kurs, ist eigentlich, sag ich mal, man hat halt engeren Kontakt zu den, sag ich mal, Pro-Sellern, man spricht detaillierter über sein Produkt, man kann, sag ich mal, über die Produkte offener reden, weil es eine kleinere Gruppe ist. Man kann über Markennamen reden, man kann über seine Produktideen reden, so dass man, sag ich mal, jetzt nicht so die Angst haben muss, wie jetzt in der großen Private Label Journey Gruppe, dass es irgendwie welche Kopien gibt. Und deswegen finde ich die Pro-Seller Gruppe eigentlich sehr gut. Auch die ganzen Inhalte, die ihr da zur Verfügung stellt für den Pro-Seller, da ist ja Step für Step alles beschrieben, so dass man eigentlich, sag ich mal, bei Null beginnen kann und, sag ich mal, in wenigen Wochen, Monaten, sag ich mal, zum FBA-Seller werden kann. Da habt ihr, sag ich mal, echt einen super Kurs auf die Beine gestellt, genauso wie die zahlreichen Webinare, die ihr gebt mit spannenden, spannenden Themen und ist auf jeden Fall, sag ich mal, zu empfehlen, der Pro-Seller-Kurs. Auch wenn man, sag ich mal, sich connecten kann mit anderen Mastermind-Gruppen gründen. Und das war jetzt so grob, das ist ein Pro-Seller-Kurs. Über mich noch kurz. Ich habe eine Ausbildung zum Informatikkaufmann gemacht. In einem großen, Kosmetikunternehmen. Habe dann als Produktmanager im Private Label Bereich gearbeitet, habe mit größeren, sag ich mal, Drogerieketten zusammengearbeitet, mit größeren Stückzahlen, habe im strategischen Einkauf mitgewirkt, so dass ich, sage ich mal, ja, die ganzen Vorkenntnisse habe, was den Beauty-Bereich angeht.
Mein erstes. Also du hast mit 22 Jahren hast du schon relativ viel Vorkenntnisse im Bereich Private Label. Demnach würde ich mal.
Demnach auf jeden Fall, denn ich habe die Projekte von der, sag ich mal, kleinen Idee aus der Drogeriekette bis hin zum fertigen Produkt realisiert, unterstützt, mitgewirkt. Und da merkt man halt schon, welche, sag ich mal, Hürden da unterwegs aufkommen. Und das, denke ich mal, ist für mich von Vorteil, dass ich in diesem Bereich halt schon gearbeitet habe. Und halt weiß, dass es im Beauty-Bereich, sag ich mal, jetzt nicht so von jetzt auf gleich, sag ich mal, ein Produkt zu realisieren ist, sondern dass es da halt auch Entwicklungsphasen gibt und Testphasen, die halt schon gewisse Zeit in Anspruch nehmen.
Mhm. Dann hast du aber im Prinzip ohne FBA-Vorwissen gestartet, aber das ganze Private Label Wissen oder die ganze Kosmetik, das ganze Kosmetik Know-how hattest du schon zum Start eigentlich.
Genau, das ganze Kosmetikwissen hatte ich halt schon und sag ich mal durch den Pro-Seller-Kurs, durch die Lektion und durch die Mitglieder in dem Pro-Seller-Kurs hat man sich halt das Wissen angeeignet und ich denke mal auch jetzt im Bezug auf FBA bin ich schon ziemlich, sag ich mal, habe ich mich ziemlich weit eingelesen, so dass ich sagen kann, dass mein erstes Produkt jetzt, denke ich mal, Mitte August, Ende August online gehen kann.
Mhm.
Und
ja.
Ja, das war kurz und knapp was über mich.
Ja, sollen wir gleich loslegen mit den Inhaltsfragen? Also wir reden heute ein bisschen über Ungating und über Beauty ganz im Allgemeinen. Mich würde es natürlich als erstes wundern nehmen, wie bist du vorgegangen, um die Beauty-Kategorie freizuschalten oder wie muss man da vorgehen, wenn man da rein will? Das gilt vielleicht auch für andere Gated Categories, wo meiner Meinung nach sehr viel Potenzial drin steckt, aber vielleicht nicht so unbedingt Anfängerkategorien sind. Wie waren da deine Erfahrungen oder deine Vorgehensweise zum Ungating?
Also mein Ungating hat noch nicht mal 24 Stunden gedauert. Also Boah. Ich habe das abends alles hochgeladen, 3 Rechnungen und am nächsten Tag hat mich dann ein netter Mitarbeiter von Amazon angerufen und wollte nur noch mal meine Gewerbeanmeldung sehen. Die habe ich dann noch hochgeladen, währenddessen wir telefoniert haben und hat mich dann halt freigeschaltet, sodass ich, sage ich mal, nach 20 Stunden schon freigeschaltet war für die Beauty-Kategorie. Ich würde mal sagen, früher war es einfacher, in der Beauty-Kategorie Fuß zu fassen, die Freischaltung zu bekommen, was, sage ich mal, jetzt nicht mehr so einfach ist. Früher hat man ja immer gelesen in der Gruppe, dass es reicht, wenn man 30 Produkte in der Metro kauft oder bei Real oder so und dann einfach die Rechnung hochlädt. Das ist, sage ich mal, zurzeit nicht mehr so. Also nicht mehr so einfach. Also ich kann jetzt nicht einfach, sage ich mal, in die Metro gehen und sage, ich kaufe 30 Cremes, lade die Rechnung hoch. Da liest man auch wieder immer in der Gruppe, dass sie teilweise 5-6 Versuche dafür brauchen, um die Freischaltung dann eventuell zu bekommen. Ich bin gerade dabei, mit ein paar aus der Private Label Journey Gruppe auch so ein paar Versuche zu machen, wie man das Ganze besser realisieren kann, damit die Freischaltung, sag ich mal, auch bei mir, wie bei mir, ziemlich zügig geht und man halt auch weiß, dass die Freischaltung funktioniert. Da bin ich halt noch dran, so ein bisschen am Rumtüfteln, wie man das Ganze realisieren kann. Und da wird es dann, sage ich mal, in den nächsten paar Wochen auch mehr Informationen zu geben. Und es ist auf jeden Fall nicht mehr so einfach wie früher, in diese Kategorie reinzukommen, weil die Auflagen ja auch ziemlich hoch sind, die man im Beauty-Bereich braucht. Man braucht ja gewisse Testsicherheitsbewertungen und es ist halt auch alles ziemlich kostenintensiv.
Aber da brauchst du auf jeden Fall auch eine Webseite dazu und einfach die Dokumentation zu den Produkten, die du verkaufen willst. Ist das so?
Dokumentation braucht dich jetzt für die Freischaltung, sage ich mal, gar nicht. Bei mir waren es einfach 3 Rechnungen. Aber ich weiß, bei mir ging es halt relativ schnell. Es kann sein, dass ich einfach einen guten Mitarbeiter erwischt habe. Da bin ich halt, wie gesagt, noch halt ein bisschen dran rumtüfteln mit ein paar aus der Private Label Journey Gruppe, wie man das Ganze halt realisieren kann, dass, sag ich mal, jeder auch in dieser Kategorie verkaufen kann.
Ja, da gibt's vielleicht auch was ich dann verlinken kann in den Shownotes dazu. Also ich bin eben ein bisschen am selben Punkt. Ich habe das auch mit solchen Invoices versucht. Ja. Und da gab es immer wieder Probleme, immer wieder mal, da war das nicht gut. Und die sagen einem einfach nicht, was das Problem ist in Amerika. Mindestens ich bin immer mit irgendwelchen Indern verbunden und die sagen dann einfach nur, wurde abgelehnt, aber nicht weswegen. Ja. Und dann versuchst du da anzurufen und rauszufinden, weswegen. Und das ist dann einfach ein mühsamer Prozess. Und ich wusste echt nicht, an was das lag. Und ich glaube, Amerika ist da auch noch einmal ein bisschen schwieriger als in Deutschland. In Deutschland habe ich schon von vielen gehört, dass es relativ machbar ist, da freizuschalten.
Das stimmt auf jeden Fall. In Amerika gibt es ja auch, sag ich mal, strengere Auflagen als in Deutschland, was auch das Versicherungstechnische angeht. Und deswegen ist, denke ich mal, das Verkauf von Beautyartikeln, also jetzt sage ich mal richtige Beautyartikel, jetzt keine, sage ich mal, Nagelscheren oder so, sondern richtige Beautycremes, Salben, in Amerika schwieriger zu verkaufen als in Deutschland. Weil es einfach, sage ich mal, noch härtere Auflagen gibt, als es schon in Deutschland gibt. Und auch halt gewisse Wirkstoffe, die in Deutschland erlaubt sind, aber nicht in Amerika verkehrsfähig sind. Deswegen würde ich sagen, ist der Beauty-Markt in Amerika nochmal ein härteres Brett als in Deutschland.
Ja, es ist manchmal eben so, Zubehör gehört halt zu Beauty, wo absolut gar nichts, wo halt quasi Verpackung ist oder irgendwas. Und da muss man sich dann trotzdem freischalten lassen und das ist ein bisschen ärgerlich. Ich wollte mal einen Kamm verkaufen oder so, das gehört dann in die Beauty rein und ein Kamm ist für mich nicht so, da müsste man nicht so viele Auflagen erfüllen, meiner Meinung nach, aber ist halt eben so, weil man dann nachher alles verkaufen darf in dieser Kategorie, muss man da sich einfach reinkämpfen.
Genau.
Mich würde interessieren, also wenn sich da jemand entschließt, hast du das Gefühl, eben das Ungating, das kriegt man hin, dann würde es mich wundern nehmen, ja, wie stehst du allgemein zur Kategorie? Würdest du empfehlen, dort einzusteigen, auch als erstes Produkt? Wie beurteilst du die ganze Beauty-Kategorie? Und ja, was sind so die Eigenheiten dieser Kategorie?
Also ich würde mal sagen, die Beauty-Kategorie ist noch eine ziemlich offene Kategorie. Es gibt zwar schon viele Anbieter, aber man sieht immer wieder, dass es Produkte sind, die, sag ich mal, jetzt nicht so durchdacht sind, wo man sieht, dass die Wirkstoffe, die Konzentration und im Moment ist es sozusagen eine Beauty-Kategorie so, dass viele sich kopieren, dass viele, sag ich mal, nichts Eigenes machen, sondern einfach bestehende Produkte einfach kopieren. Deswegen wäre es, wenn man sich für diese Kategorie entscheidet, vom Vorteil, wenn man sagt, ich nehme das Produkt, was es da schon gibt, mache aber, sag ich mal, einen innovativen Wirkstoff mit rein, den es so in diesem Produkt noch nicht gibt. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man macht eine Anti-Falten-Creme gegen Falten und man sagt halt noch, ich mache noch einen Wirkstoff mit bei, der gegen, weiß ich nicht, Hautrötung ist oder so, zum Beispiel.
Also du würdest nicht unbedingt das kopieren, was die anderen machen und sagen, ich mache auch nochmal eine Aloe Vera After Sunscreen oder irgend sowas, sondern schon versuchen, das Produkt dann wie beim typischen Private Label Produkt quasi einzigartig zu machen und halt anzupassen, so dass es keiner in dem Sinne so verkauft.
Genau, man sollte halt schon, das denke ich mal, ist bei jedem Private Label Produkt, dass man sein Produkt irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal vorgeben sollte. Wie du schon vielleicht angesprochen hast, eine Sonnencreme, dass man vielleicht eine Sonnencreme macht mit einem Hyaluron drinne, dass man sagt, da die Creme schützt vor Sonneneinstrahlung und hat zum Beispiel noch Hyaluron mit drin, sodass die Haut noch ein bisschen Feuchtigkeit kriegt zum Beispiel.
Das ist alles natürlich Wissen, was man irgendwie sich aneignen muss, was man nachlesen muss oder was. Also mir wäre jetzt halt nicht klar, wie ich eine Sonnencreme verbessern könnte. Ich würde einfach sagen, was gibt's für Sonnencreme, welche verkaufen gut und würde das genau auch ähnlich versuchen, ja, zu launchen. Aber es ist natürlich cool, wenn du noch sagen kannst, hat auch noch das und das hilft noch gegen, keine Ahnung was, Akne von wegen mir oder irgendwie.
Genau.
Ja, halt was passt in dem Fall.
Genau. Wenn man jetzt, sag ich mal, in dieser Kategorie Fuß fassen möchte, als erstes Produkt, es ist schon zu empfehlen, sag ich mal, in den Beauty-Bereich zu starten. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass man im Beauty-Bereich hohe Investitionskosten hat, wenn man Eigenentwicklung machen möchte, wo es dann ab Stückzahlen ab 500 Stück losgeht. Also man kann jetzt nicht sagen, ich möchte einfach mal mit 10 Stück oder so anfangen. Dafür lohnt sich der ganze Entwicklungsaufwand nicht. Es gibt zwar gewisse Produkte, wo man sagen kann, hier, ich nehme davon 25 Stück und mache da mein Etikett drauf und meine Fallschachtel, aber ich finde, die Produkte gibt es schon en masse auf dem Markt. Also es ist kein Produkt, was jetzt individuell ist, was man selbst entwickelt, wo die Erfolge, denke ich mal, auch nicht so hoch sind, wie wenn man jetzt sagt, man entwickelt was Eigenes. Deswegen würde ich immer empfehlen, eine Eigenentwicklung, wo man sagen kann, ich möchte das und das Problembild behandeln, um so einfach sich von der Masse abzuheben.
Wenn man da mal den Entschluss fasst, da reinzugehen und weiß, was man für ein Produkt anbieten will, wie lange dauert das denn, um so ein Produkt herzustellen oder zu entwickeln? Das muss ja irgendwie, geht wahrscheinlich ein bisschen hin und her. Ich stelle mir auch vor, es ist noch schwierig, die Kontakte dann dafür zu finden, um eine gute Factory dazu zu finden. Was ist so deine Erfahrung, wie lange der Prozess sein kann oder sein soll?
Also der Prozess der Entwicklung hängt ziemlich stark vom Lieferanten ab. Es gibt Lieferanten oder Hersteller, die haben Entwicklungszeiten von einer Woche bis hin zu 2-3 Monaten. Ich habe einen ziemlich guten Hersteller an der Hand, wo ich, sag ich mal, meine Entwicklung innerhalb von 1 bis maximal 2 Wochen erhalte. Was, sag ich mal, bei den meisten Herstellern nicht so fix geht. Und
das ist ziemlich genial, oder? Wenn genau. du das.
Es ist halt die reine Entwicklung. Nach der Entwicklung gibt es halt noch verschiedene Tests, die absolviert werden müssen, zum Beispiel dermatologische Tests, Sicherheitsbewertungen, wo man halt nicht drinsteckt, wie lange dauert dieser Test. So ein zum Beispiel mikrobiologischer Test, Langzeittest, dauert 3 Monate. Man kann zwar schon vorher verkaufen, wenn man weiß, der Entwickler hat schon, sag ich mal, jahrelange Erfahrung in diesem Bereich. Aber es ist halt immer sinnvoller, wenn man sagt, ich warte diese 3 Monate ab und habe dann halt auch dieses Zertifikat oder diesen Test in der Hand.
Und so solche Samples quasi, die kannst du dann auch einzeln bestellen und die kosten dann auch irgendwie $50 und oder machen die irgendwie, kostet das dann mehr, um sowas, die einzelnen Muster mindestens mal zusammen zu mixen und zu erhalten?
Also man bekommt einen Entwicklungsauftrag, wo man dann sagen kann, wie heißt das Produkt, welche Farbe soll es haben, welchen Duft, welcher Duftstoff soll rein, welche Textur soll es haben, die Marketingaussagen, den Verkaufsplatz, sodass der Entwickler eigentlich schon ziemlich detailliert genau weiß, was genau er entwickeln soll, auf welcher Basis und das Ganze ist, sage ich mal, auch ziemlich kostenintensiv. Es gibt, sage ich mal, die Entwicklung ab 500 aufwärts. Teilweise liegt man auch bei 2.000, 3.000 Euro. Es kommt halt immer auf das Produkt drauf an. Wenn ich zum Beispiel mit Naturkosmetik starten will, was ich eigentlich fast jedem abraten würde, wenn man im Naturbereich was entwickeln möchte, dauert das teilweise 6 bis 12 Monate, weil verschiedene Tests noch gemacht werden müssen, weil in der Naturkosmetik ja keine Konservierungsstoffe mit drin sein dürfen. So ist demnach auch sind die Entwicklungsgebühren der Naturkosmetik, sage ich mal, um ein Vielfaches teurer als bei einem normalen Kosmetikprodukt, wo man, sage ich mal, nach 3 Monaten starten kann und bei Naturkosmetik zwischen 6 und 12 Monaten warten muss.
Das tönt dann schon etwas komplizierter. Also ich möchte ja mal mein erstes Kosmetikprodukt so einfach wie möglich und so kostengünstig wie möglich, aber trotzdem halt was Richtiges machen, wo ich dann so richtig Potenzial auch sehe, dass ich das verkaufen kann.
Genau.
Gerade von wegen Stückzahlen und dann auch Halt, also wie sagt man, Lebensdauer, wie lange hält denn überhaupt so ein Produkt, bevor ich das nicht mehr verkaufen darf?
Die Mindestabnahme hatten wir ja schon geredet, das sind ungefähr bei Eigenentwicklung so ein Mindestansatz der Herstellung bei 30 Kilogramm. Das sind ungefähr bei 50 ml 600 Stück. Wie lange sich das hält, das ist immer unterschiedlich, was es für ein Produkt ist. Meist zwischen 2 bis 3 Jahre. Man muss auf den Beauty-Produkten auch immer angeben, wie lange das Produkt haltbar ist ab dem Zeitpunkt, wo man es öffnet. Das sind meistens zwischen 6 und 9 Monate. Also wenn du heute das Produkt öffnest, musst du das innerhalb von 6 bis 9 Monaten, das steht immer auf dem Produkt hinten drauf. Das ist so ein kleiner Tiegel mit einer Zahl drin und ein M dahinter. Das sind meist 6 Monate. Das heißt, du musst das Produkt innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen. Aber verkaufen kannst du es halt innerhalb von 2, 3 Jahren. Also Mindesthaltbarkeit sind 2 bis 3 Jahre.
Okay, das macht eigentlich Sinn, weil ja grundsätzlich willst du das sowieso auf Amazon so schnell
Genau.
verkaufen, innerhalb von einem halben Jahr oder so 600 Stück absetzen und dann passt das eigentlich ganz gut. Also ich habe ja auch ein Seifenprodukt gestartet, wo eher weniger erfolgreich bis jetzt unterwegs ist und da habe ich auch mit 3 Jahre Haltbarkeit und 500 Stück. Also das kommt so ungefähr hin. Tönt insgesamt nicht ganz so einfach. Wie ist es mit den Investitionskosten? Also wenn man das wirklich versucht, schlank und relativ kostengünstig durchzubringen, also ich will jetzt nicht die Leute zu sehr entmutigen, die gerne in Beauty einsteigen möchten und deshalb würde es mich wundern nehmen, wie teuer kommt ein optimales Projekt, wo nicht allzu eben nicht zu sehr in Naturkosmetik kommt, geht oder wo halt nicht zu komplex ist.
Also wie gesagt, es gibt ja diese vorgefertigten Produkte, wo es schon die Rezeptur und alles gibt, wo man sagen kann, ich kann ab 25 Stück starten, wo man dann, sag ich mal, für ein Produkt, weiß ich nicht, 10 Euro zahlt. Es ist halt kein individuelles Produkt, das ist meist nur das Design vom Hersteller und da steht halt nur hinten der eigene Name drauf. Man kann halt nichts verändern, man kann nicht sagen, ich möchte noch den und den Wirkstoff mit rein, man muss halt genau das Produkt nehmen, so wie es ist. Und es wird halt nur ein Etikett draufgeklebt. Bei Eigenentwicklung ist es je nach Produkt bis zum, sag ich mal, verkaufsfähigen Produkt die Investition zwischen 5 und 10.000 Euro jetzt schon für diese 600 Stück. Aber ich denke mal, die Marge in diesem Beauty-Bereich ist, sag ich mal, schon, sag ich mal, für die Investitionskosten sag ich, schon mal ziemlich anschaulich, sag ich mal, so dass es sich eigentlich dann auch schnell rentiert, anstatt
Also wenn du sagst 6.000 oder so am Anfang und du hast 600 Produkte, die du nachher mit 10 Euro Marge verkaufen
genau.
kannst, dann würdest du eigentlich beim ersten Produkt oder beim ersten Durchlauf einfach die ganzen Entwicklungskosten decken und dann ab der zweiten Bestellung wirklich ja, grüne Zahlen schreiben.
Genau.
In diesem Sinne, ja. Das mache ich oftmals auch so ein bisschen die Erfahrung, weil das ganze eben Design dazu kommt und das einfach der erste Durchlauf nicht primär dazu ist, Gewinn zu machen, sondern eben alles ja aufzubauen und das vorzubereiten.
Genau.
Was mich noch interessieren würde, wie sieht denn das aus mit Absicherungen? Was passiert, wenn das irgendwie, oder wie ist das rechtlich, oder auch mit ähnlich wie Nahrungsergänzungsmittel, dass die Creme oder was auch immer, tragen sich die Leute ja auf die Haut auf? Was muss man da berücksichtigen oder was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Also den Beauty-Bereich kann man, sage ich mal, schon grob mit dem Nahrungsergänzungsmittelbereich vergleichen. Man sollte auf jeden Fall eine erweiterte Produkthaftpflicht haben und sage ich mal, ein Rechtsschutz wäre auch sinnvoll, eine Rechtsschutzversicherung. Was man bei so einer erweiterten Produkthaftpflicht beachten sollte, dass solche Versicherungen meist nach dem Umsatz gerichtet werden. Ich habe Erfahrung gemacht, bei manchen Versicherungen zahlt man einen Pauschalbetrag, wo man dann sagt, für so wenig Geld sowas abzusichern, ist eigentlich, sag ich mal, kann irgendwie nicht von rechten Dingen zugehen. Deswegen habe ich mir ein Angebot von mehreren Versicherungen einholen lassen, eingeholt und Arbeit festgestellt, dass die Versicherungen, die sagen, wir bemessen unsere Beiträge nach dem Umsatz, auch in dem Angebot angeben, dass es sich um die Beauty-Kategorie handelt, und auch genau die Produkte aufnehmen, die man verkauft, so dass man es auch schwarz auf weiß in der Hand hat. Hier, ich habe das und das Produkt mit abgesichert, was ich jetzt bei den Pauschalbeträgen halt nicht habe. Und es ist halt immer sinnvoll, in der Produkthaftpflicht, im Angebot oder in den Versicherungsunterlagen zu haben, dass mein Produkt, also mein Beauty-Produkt, damit abgedeckt ist.
Vielleicht noch zur Qualitätsprüfung. Wenn das aus China geliefert wird, beispielsweise, dann wird das auch noch geprüft, oder? Da haben wir gar noch nicht drüber geredet. Da kannst du nicht einfach so mal verkaufen. Du hast es ein bisschen angesprochen. Da gibt es Testcenter in Deutschland, oder wie muss man sich das vorstellen, dass man da nachher offiziell in den Verkauf kann und alles in Ordnung ist?
Genau, also ich würde eigentlich davon abraten, Kosmetik aus China zu importieren. Also den reinen
Okay.
Inhalt würde ich auf jeden Fall abraten, weil in China gibt es halt nicht diese strengen Auflagen, die es, sag ich mal, in Deutschland gibt. In China, weiß nicht, was die da alles reinmischen. Die werden auch nicht alles detailliert aufschreiben, was die da alles reinmachen in die Creme. Weil es in China einfach nicht so diese, sag ich mal, Regularien gibt wie in Deutschland oder wie innerhalb der EU. Und deswegen würde ich immer sagen, dass man sein Produkt innerhalb der EU herstellen sollte. Möglichst made in Germany, weil made in Germany Kosmetik ist, sag ich mal, weltweit für ziemlich qualitativ angesehen. Und zum Beispiel in Asien zahlen die sehr, sehr hohe Preise für ja, Beauty-Produkte aus Deutschland, weil die einfach sagen, die Regularien in Deutschland sind ziemlich hoch, die Qualität aus Deutschland ist ziemlich hoch. Dass der, sag ich mal, deutsche Beauty-Markt in Asien auch ziemlich stark ist, weil die Asiaten einfach wissen, das, was in Asien hergestellt wird, nicht jetzt, sag ich mal, so den Qualitätsstandards der Deutschen entspricht.
Okay, Entschuldigung, ich wusste gar nicht so recht oder ich war mir gar nicht sicher, dass das jetzt schon hauptsächlich dann Deutschland betrifft. Aber es stimmt eigentlich, die Nahrungsergänzungsmittel, die werden ja dann oft auch in Deutschland oder meistens in Deutschland zusammengebaut oder mindestens dort ja auch produziert. Und von dem her macht das durchaus Sinn. Also wenn man da direkt vor Ort ist, dann hat man auch ein bisschen weniger Probleme mit dem ganzen Shipping, kommt dann viel günstiger. Ah, nice. Und dann nochmal zur Prüfung, dann lässt du das in Deutschland prüfen, beziehungsweise da gibt es auch europaweit Prüfstellen, die dann zertifizieren können.
Genau, es gibt halt verschiedene Tests, die man machen kann. Es gibt gewisse Tests, die müssen gemacht werden, zum Beispiel die Sicherheitsbewertung für das Produkt. Aber man kann halt sich halt auch, sag ich mal, von der Masse abheben bei Amazon, dass man sagt, man macht noch dermatologische Tests, man macht zum Beispiel einen Augenverträglichkeitstest oder wenn man zum Beispiel eine Augencreme macht, dass man einen Kontaktlinsenverträglichkeitstest macht, falls die Creme, sag ich mal, ins Auge kommt und an die Kontaktlinse. da gibt es viele verschiedene Tests, die man noch machen kann, die keine Pflicht sind, aber halt, sag ich mal, gewisser Marktvorteil, Wettbewerbsvorteil sind, weil ich habe auf Amazon noch keinen, glaube ich, kein Produkt gesehen, was einen Augenverträglichkeitstest hat oder einen Kontaktlinsenverträglichkeitstest. Das ist halt so ein Test, wo man sich dann nochmal von der Masse her abheben kann.
Mhm. Ja, das macht auf jeden Fall viel Sinn. Und da würde ich als Kunde auch gerne bei so einem Label kaufen, der eben so einen offiziellen Test vorweisen kann. Ja, ganz allgemein würde ich halt gerne noch ein bisschen so über die Beauty-Nische reden oder die Beauty-Kategorie. Was denkst du, ist da dort zu holen? Was ist dort das Potenzial und wie steigst du dort am besten ein? Also wie ist die Konkurrenz? Wie sind die Nischen so? Und einfach so, dass man so ein bisschen Gefühl dafür bekommen kann, wenn man jetzt zuhört, was geht in der Beauty-Kategorie in Deutschland? Wie viel Seller sind da? Wie viele Kunden sind da? Und ja, wo du das Potenzial eigentlich siehst in der ganzen Kategorie?
Also ich sag mal so, das Potenzial ist, denke ich mal, der Beauty-Kategorie ziemlich hoch bei den, sagen wir, Verbrauchsprodukten, wie zum Beispiel einer Creme, weil man da einfach sagen kann, wenn der Kunde jetzt bei der Konkurrenz bestellt und nicht mit dem Produkt der Konkurrenz zufrieden ist, der Kunde sagt, ich bestelle jetzt mal zum Beispiel bei mir selber, also, und er dann feststellt, das Produkt von mir ist besser als von der Konkurrenz, dann würde er in Zukunft bei mir kaufen und nicht mehr bei der Konkurrenz. So muss man halt sehen, dass man ziemlich hochwertige Produkte herstellt. Man muss halt gucken, wie tickt die Konkurrenz. Ist die Konkurrenz eher so billigschienig, ich mache einfach irgendein Produkt und bin froh, dass es sich verkauft? Oder biete ich meinen Kunden einen Mehrwert, irgendwie mit einem innovativen Wirkstoff oder mit einer schöneren Textur, dass es schneller einzieht? Oder man muss halt einfach gewisse Vorteile dem Kunden bieten, so dass man halt, es ist halt ein Beauty-Bereich, es ist halt, sag ich mal, ein Verbrauchsprodukt, was man halt, sag ich mal, einmal im Monat bestellt. Wenn der Kunde dann sieht, hier, neues Produkt hat gute Bewertungen, bestelle ich das einfach mal zum Testen und er merkt, das Produkt ist viel besser als das, was ich vorher bestellt habe, dann wird er ja auch bei einem weiterbestellen.
Das ist natürlich genial, oder? Dass es eben ein Verbrauchsprodukt ist. Das ist der Riesenvorteil an der Nische dann.
Genau, und wenn man dann, sag ich mal, ein gutes Produkt hat, dann spricht sich das ja meist auch im Freundeskreis rum und man kann halt da ziemlich stark drauf bauen, sag ich mal, wenn man ein gutes Produkt hat, hat man auch, sag ich mal, ziemlich gute Chancen, sag ich mal, die Kunden von der Konkurrenz zu seinem Produkt zu ziehen.
Ich kann mir einfach vorstellen, dass insgesamt das Marketing aktiv ist, mindestens bei diesen Kosmetikprodukten, wo man kennt, die buttern ja unglaublich viel in Werbung. Also eine L'Oreal oder so ist vielleicht nicht irgendwie ein besseres Produkt, aber die haben ein riesen Marketingbudget. Hast du das Gefühl, das spürt man auf Amazon auch, dass da halt einfach sehr stark Marketing getrieben wird oder dass halt die Brands irgendwie einen Vorteil haben? Oder gehst du in andere Nischen, wo die gar nicht so aktiv sind?
Ich speziell gehe jetzt, sag ich mal, in Nischen, wo die jetzt, sag ich mal, nicht so aktiv sind. Meine Produkte werden hochwertiger sein, höher konzentriert, der Wirkstoffe. Man kann halt nicht ein Produkt von L'Oreal mit einem Produkt vergleichen, was doppelt so teuer ist, weil einfach die Wirkstoffkonzentration viel höher ist und man auch, sag ich mal, einen viel besseren Effekt erzielen kann als zum Beispiel jetzt ein L'Oreal-Produkt, was 10 Euro kostet.
Also das sagt mir, du zielst eher Richtung 30 Euro oder noch teurer, oder wie, wenn du sagst, hochwertige Produkte, die eben hochkonzentriert sind.
Genau, ich denke mal, meine Preisklasse würde zwischen 25 und 40 Euro liegen, je nach Produkt. Es kommt halt immer drauf an, was für Wirkstoffe sind drin, in welche Konzentration sind die Wirkstoffe vorhanden. Aber auf jeden Fall im hochpreisigen Segment angesiedelt. Vergleichbar ist die Kosmetik mit den, sag ich mal, großen Playern, die es auf dem Markt gibt, wo halt das Produkt doppelt so teuer ist wie bei mir. Aber da ich, sag ich mal, den Direktvertrieb habe über FBA, kann ich das Ganze halt auch preiswerter anbieten. Ich habe keinen Zwischenhändler zum Beispiel da drin, der das Ganze anbietet. Oder sag ich mal, Unmengen an Mitarbeiter, die sich um irgendwelche Aktivitäten kümmern müssen. Aber man kann sich halt dahin entwickeln, dass man sagt, in ein paar Jahren will ich ein mittelständisches Unternehmen machen, weiß ich nicht, 1 bis 2 stelligen Millionen Umsatz, was im Beauty-Bereich auf jeden Fall möglich ist, wenn man sich halt auf die, sag ich mal, Nischen fokussiert oder auf diese Bereiche fokussiert, wo es zwar schon Produkte gibt, aber wo man jetzt sagt, die Produkte sind noch nicht optimal, die kann man noch zum Beispiel verbessern von der Textur her, vom Hautgefühl, vom Geruch, sodass man, sag ich mal, die Kunden der Konkurrenz eigentlich ziemlich, ich sage nicht einfach, aber doch schon einfach auf sein Produkt ziehen kann. Zum Beispiel mit Giveaways, mit Proben, wenn man jetzt zum Beispiel irgendein Produkt hat und sagt, ich habe noch eine Creme dabei, dann mache ich zum Beispiel noch eine Probe in das Produkt mit rein, so dass der Kunde vielleicht dann auch noch die Creme bei mir kauft oder solche Sachen.
Also spannend, du bedienst dann wirklich so eigentlich ein exklusiveres Segment. Und ich glaube, so wie man das sieht, da wird auch wahnsinnig viel ausgegeben. Wir als junge Männer sind da vielleicht nicht die idealen Zielkunden, weil wir selten irgendwie, also mindestens ich, teure Handcreme oder Gesichtscreme kaufe. Aber ich glaube, da wird schon ganz viel Geld ausgegeben im teuren Segment. Mich würde es noch interessieren, Thema Nischen im Beauty-Bereich. Wie definierst du da eine Nische oder ein Sortiment, das du anbieten möchtest? Sagst du, ich werde mehr Richtung, sagen wir, Gesichtspflege gehen oder geht das mehr, ich gehe Richtung Sonnenschutz oder wie muss man sich vorstellen, dass man da ein Sortiment oder eine Nische so sich definieren oder zusammenbauen kann?
Also ich würde sagen, würde ich empfehlen, wenn man im Beauty-Bereich Fuß fassen möchte, dass man sich einen Hauptwirkstoff festlegt. Zum Beispiel Aloe Vera hat man schon drüber gesprochen, dass man sagt, mein Hauptwirkstoff ist Aloe Vera und um diese Aloe Vera Pflanze baue ich jetzt meine Produkte auf. Zum Beispiel eine Creme, eine Augencreme, irgendein Serum, dass man halt um diesen Hauptwirkstoff die ganzen Produkte aufbaut. Man kann ja zum Beispiel aus einer Aloe Vera Creme eine Sonnencreme machen. Oder dass man das Ganze, sage ich mal, serienweise aufbaut, dass man sagt, ich habe diesen Hauptwirkstoff Aloe Vera, mache eine Aloe Vera Serie mit 4 bis 5 Produkten. Wenn ich die Serie dann auf dem Markt habe, schaue ich, welchen Wirkstoff kann ich noch nehmen. Da nehme ich Wirkstoff X und baue darum auch wieder diese 4 bis 5 Produkte auf. Sodass ich eigentlich mein Unternehmen serienweise, sag ich mal, steigere. Nicht, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt ein Serum mit, sag ich mal, Aloe Vera und ich habe ein Serum mit Hyaluron. Und dass man sagt, ich mache eine Serie, zum Beispiel eine Aloe Vera Serum, was ich auftrage und als Abschlusspflege mache ich noch eine Aloe Vera Creme, so dass man das Ganze, dass der Kunde, sag ich mal, nicht nur das eine Produkt kauft, sondern dass der Kunde sagt, wow, von dieser Marke gibt's eigentlich alles das, was ich brauche.
Das macht total Sinn, oder? Dass du dann quasi den Kunden dann komplett betreuen kannst, was diese Nische angeht, eigentlich, dem all seine Wünsche zum Thema Aloe Vera dann abdecken kannst.
Genau, das ist, finde ich, ziemlich sinnvoll und würde ich sofort haben.
Trotzdem aber dann ein Produkt nach dem anderen starten, weil halt die Investitionskosten nicht ganz gering sind. Ich nehme jetzt mal an, die meisten haben dann nicht 3, 4 Mal diese 10.000 zum Starten oder diese 5.000 zum Starten, sondern mal halt mit einem Beginn und dann kann man vielleicht auch die Kunden fragen, was sie in dem Bereich, in dem Segment als nächstes kaufen würden. Oder oftmals habe ich im Kundensupport das automatisch, also dass die Leute sagen, kann ich noch das und das oder bietet ihr das und das auch noch an? Also das habe ich auf meinen Produkten regelmäßig und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, dann die nächsten Produkte zu entwickeln.
Genau, das ist ein sehr guter Punkt, wenn man, sag ich mal, seine Kunden irgendwie mit einbezieht, wenn man sagt, man hat diesen Aloe Vera Serum und fragt die Kunden halt, was möchtet ihr als nächstes haben? Da können ja unterschiedlichste Meinungen kommen. Die einen sagen zum Beispiel eine Creme, die anderen sagen, ich möchte aber lieber eine Augencreme. So weiß man halt, was möchten meine Kunden? Möchten die Kunden eher eine allgemeine Gesichtscreme oder vielleicht möchten sie auch eine Bodylotion? Das weiß man ja persönlich nicht. Man macht das ja eigentlich aus seinem Brauchgefühl raus, welches Produkt wird als nächstes am besten laufen. Wenn man dann die Kunden mit einbezieht, dann hat man eigentlich, sag ich mal, auch schon einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen. Weil ich weiß nicht, ob die Konkurrenz die Kunden so mit einbezieht und sagt, hier,
ja,
das Produkt
genau.
kommt als nächstes auf den Markt.
Ja, also wirklich, wirklich spannend. Die Frage, die sich noch stellt, ist, wenn jetzt jemand schon ein bisschen Erfahrung mit Beauty-Produkten hat oder vielleicht da auch so einsteigen will, was würdest du dem empfehlen? Wie soll der mal starten oder wer kann da helfen? Oder wie, ich denke mal, ganz so simpel wie eben so ein normales Produkt ist das nicht zum Starten und da muss man auch ein bisschen eben Struktur oder professionelle Unterstützung haben.
Genau, es ist auf jeden Fall so, dass es, sage ich mal, kein Produkt ist, was jetzt aus einem Bestandteil besteht. Man kauft zwar die Pappverpackung wo ein, den Spender wo ein und die Creme, also die Herstellung der Creme kauft man ein. Aber es kommen ja noch viele Komponenten dazu. Es muss ja abgefüllt werden, es muss konfektioniert werden. Also der Spender muss in die Faltschachtel rein, die Charge muss drauf gedruckt werden und das Ganze muss halt auch vom Zeitplan her stimmen, dass halt auch die Spender, sage ich mal, zum richtigen Zeitpunkt ankommen, wenn die Abfüllung eingeplant ist, weil ich kann nicht sagen, ich schließe morgen meine Spender an und bestehe dann darauf, dass die übermorgen fertig sind. Weil da liegen halt auch schon, sag ich mal, teilweise Zeiten dazwischen, die sich auch 1-2 Monate hinziehen können, bis der, sag ich mal, Abfüller dann wieder Zeit hat, um mein Produkt abzufüllen. Aber auf jeden Fall sollte man sich einen guten professionellen Hersteller suchen, mit dem man zusammenarbeitet, dem man vertrauen kann. Ich arbeite mit einem Hersteller zusammen, den ich jetzt schon seit gut 12 Jahren kenne. Mein Vater arbeitet auch im Beauty-Bereich, der exportiert das Ganze, sag ich mal, nach Asien und da bestehen halt schon die Kontakte auch zu einigen Lieferanten, wo ich jetzt sagen kann, auf die Lieferanten kann ich setzen, da weiß ich, der Entwickler hat sehr gutes Know-how, was das angeht. Aber wenn man gerne in dieser Kategorie starten möchte, derjenige kann mich auch gerne anschreiben. Wir können gerne mal zusammen skypen über seine Ideen. Ich kann ihm ein Feedback über seine Idee geben oder auch generell über das Ungating in den einzelnen Kategorien. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Ich bin ja auch in der Pro-Seller-Gruppe. Man kann mich gerne auch bei Facebook anschreiben.
Das würde natürlich Sinn machen. Ich kann mir vorstellen, wenn man da vor dem weißen Papier sitzt und eben diese Lieferanten nicht kennt, dann wäre es gut, mit jemandem wie dir drüber zu reden oder mit sonst ist man ein bisschen so einfach, ja, bei wer liefert was und da kommt man einfach an irgendwen und das finde ich auch nicht unbedingt die optimale Lösung. Also irgendwie würd Sinn machen, wenn jemand mit Know-how dann auch ja, die Leute in die richtige Richtung weist oder ihnen unter die Arme greift oder irgendwie halt in die Richtung was macht.
Genau, wenn nicht, wir sehen uns wahrscheinlich auch auf den Private Label Days nächsten Monat, Anfang nächsten Monats, da kann man dann auch schon mal drüber einfach mal quatschen. Ich bin auch ein paar Tage früher da, wenn Interesse besteht, kann man sich da auch mal, sag ich mal, 1-2 Tage vorher zusammensetzen.
Ich hoffe, du bürdest dir jetzt nicht zu viel Arbeit auf, weil es sind ja doch 4000 Leute, die da zuhören
ja,
oder so. Da wirst du vielleicht mal die eine oder andere Message bekommen, aber ich glaube, das wird sicher mindestens für ein kurzes Gespräch oder so möglich sein. Wir sind schon 44 Minuten im Call. Wir können noch 10, 15 Minuten machen. Dann sollten wir dann langsam schließen für heute.
Ja.
Die Leute sind wahrscheinlich schon längst auf der Arbeit, wenn sie das den Podcast im Auto gehört haben. Was sind noch wichtige Themen? Was gibt's abschließend noch? Irgendwie vielleicht, was für Nischen empfiehlst du? Welche Zielgruppen? Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen. Wenn ich in einer verkaufsstarken Nische verkaufen will, also irgendwo, wo schon viel läuft, wo ich sehe, da läuft was, macht das Sinn? Oder eben gegen Markenprodukte irgendwie einsteigen, sagtest du eher weniger. Kannst du vielleicht ein schlechtes Beispiel oder ein gutes Beispiel für eine Nische innerhalb der Kosmetik irgendwas erzählen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja gut, wie ich mir schon gesagt habe, im Kosmetikbereich ist es halt so, hat man ein besseres Produkt, macht man die, die Kunden der Konkurrenz darauf aufmerksam, hey, mein Produkt ist besser, dann kann man ja die Kunden ziemlich schnell wie so ein Magnet zu sich ziehen. Das Produkt gut ist, wenn es auch vielleicht, sag ich mal, 5-6 Euro teurer ist, aber das Produkt ist, sag ich mal, viel, viel besser als das von der Konkurrenz. Dann zieht man die Kunden ja eigentlich wie so ein Magnet zu sich. Man muss halt nur sehen, was ist bei dem Produkt der Konkurrenz nicht so gut. Da kann man ja zum Beispiel in den Bewertungen schauen, was für Negativpunkte es gibt bei dem Produkt. Zum Beispiel, dass das Produkt irgendwie so lange braucht, um einzuziehen, oder dass das, vielleicht macht das Produkt auch eine ziemlich glänzende Haut. Dass man einfach sagt, hey, ich will zwar das und das Produkt, aber ich möchte diese Probleme, die die Kunden mit diesem Produkt haben, nochmals lösen, um ein besseres Produkt nochmal herzustellen.
Und der Rest ist dann, meine Stimme ist heute so belegt, der Rest ist dann eigentlich wie FBA insgesamt. Also du musst schauen, dass du ein paar gute Reviews hast, dass du im Vergleich zu deiner Konkurrenz auch irgendwie, also sind jetzt nicht alle Kategorien völlig mit Hunderten von Reviews. Ich kann mir vorstellen, die Kosmetikleute reviewen schon auch ziemlich ausgiebig. Ich könnte mir auch noch vorstellen, dass man irgendwelchen Kosmetiktestern oder Bloggern oder YouTubern halt die Kosmetik zukommen lässt. Dass die da gibt es ja massenweise Leute, die gegen kleines Geld oder so Kosmetikprodukte testen, oder?
Genau, ich sag mal, wenn man in so einer Gruppe aktiv ist, wo zum Beispiel Beauty-Blogger sind oder so, und einfach mal seine Facebook-Fanpage vorstellt in dieser Gruppe, dann kommen auch, weiß nicht, 10, 20, 30 Anfragen von irgendwelchen Bloggern, die sagen, hey, du kannst mir das Produkt gerne schicken, ich schreibe einen Blogbeitrag darüber mit ein paar schönen Fotos, und wenn Interesse besteht, verlose ich noch, weiß nicht, ein, zwei Produkte auf meiner Fanpage, sodass man die Reichweite ziemlich breit, sag ich mal, streuen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Produkt hat, ich nehme als Beispiel diesen EOS, Lippenpflegestift. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nein.
Das ist ein ziemlicher Hype, sagen wir jetzt hier in Deutschland. Ich glaube auch generell, den, sag ich mal, junge Mädchen ab 12 bis 14 Jahren anwenden. Und wenn du dann diese Zielgruppe hast, diese Zielgruppe, weiß nicht, ab 14 aufwärts, die guckt ja ziemlich viel, sag ich mal, diese YouTube-Videos von diesen ganzen Beauty-YouTubern, und wenn man dann da irgendwie eine Kooperation eingeht, die vielleicht, sag ich mal, nicht ganz so billig ist, die Kooperation, aber man hat halt diese Reichweite zu diesen jungen Leuten zum Beispiel, die man halt so, sage ich mal, nicht erreichen würde über Offline-Marketing, irgendwelche Print-Werbung. Da muss man halt immer gucken, was ist meine Zielgruppe. Und wie kann ich die Zielgruppe ansprechen? Spreche ich die Zielgruppe eher über, wenn ich jetzt eine Creme habe, die ist ab 50 plus, dann spreche ich die Leute ja eher, sag ich mal, über Printmedien an, zum Beispiel in der Tageszeitung oder, weiß ich nicht, Postwerbung, aber ich werde nicht so viele 50 plus Menschen irgendwo online finden.
Ja.
Wie jetzt zum Beispiel eine Zielgruppe ab 14 plus.
Also ich kann mir vorstellen, das Marketing kann noch ganz viel Spaß machen, wenn du ein gutes Produkt hast, ja. Das irgendwie ein bisschen sexy rüberkommt und Leute, die das dann auch testen wollen und so. Also es ist viel einfacher als irgendwie ein langweiliges Haushaltsmuss-Produkt quasi zu vertreiben. Also ich könnte mir vorstellen, mir würde das Marketing noch ziemlich Spaß machen im Kosmetikbereich.
Ich glaube, im Haushaltsbereich gibt es einfach nicht so viele Blogger, die darüber berichten. Ich würde mal sagen, im Beauty-Bereich gibt es 10-mal so viele, die über Beauty-Artikel berichten.
Sonst noch vielleicht so ein, zwei Fragen zum Schluss. Wie sieht es aus mit der Unternehmensform? Oder wie wir sagen ja manchmal, du kannst als Einzelunternehmer starten. Ich finde das jetzt ein bisschen fraglich, ob das hier Sinn machen würde im Beauty-Bereich, weil ja doch irgendwie ein bisschen mehr dahinter steckt.
Ich würde für den Anfang, sag ich mal, schon, sag ich mal, ein Einzelunternehmen gründen, um einfach, sag ich mal, das ist einfach mit der Handhabung für Einlagen und Entnahmen, weil man halt ja auch schnell wachsen will und sage ich mal, es ist einfacher anfangs, das im Einzelunternehmen handzuhaben, wenn man zum Beispiel die entsprechende Versicherung dazu hat, die, sage ich mal, bei einer Unverträglichkeit dafür aufkommen, ist man ja eigentlich, ist ja das Privatvermögen abgesichert. Später, wenn man dann, sag ich mal, gewisse, weiß ich nicht, sechsstellige Umsätze fährt, ab da kann man dann sagen, ich gründe eine UG oder eine GmbH, um mein eigenes Kapital dann doch zu schützen, falls die Versicherung doch mal nicht zahlen sollte, was aber eigentlich selten der Fall ist. Aber für den Anfang ist halt, wenn man es möchte, aber auch ein Einzelunternehmen realisierbar.
Aber du bist ja schon Jahre jetzt in dieser Branche unterwegs. Das gibt es vermutlich relativ wenig, solche Problemfälle. Oder gibt es das immer mal wieder? Oder hängt das vom Produkt ab? Oder hast du das Gefühl, da bestehen Chancen, dass man mal Probleme bekommt? Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?
Die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich, ich sage nicht gleich null, aber schon ziemlich gering, weil man ja die gewissen Standards erfüllen muss in Deutschland oder generell innerhalb der EU mit den verschiedenen Tests. Wenn man dann, sage ich, noch einen dermatologischen Test hat, dann ist man ja eigentlich schon ziemlich gut abgesichert. Es kann natürlich immer mal vorkommen, dass ein Kunde irgendeine Allergie hat gegen irgendeinen Wirkstoff und die Haut sich dann ein bisschen rot, rötlich färbt. Aber dies ist ja meist eine normale Reaktion. Man sollte ja auch jedes Kosmetikprodukt, was man verwendet, auf einer Stelle erstmal testen, ob man das verträgt und nicht gleich, sag ich mal, deckenflächend im Gesicht zum Beispiel aufträgt. Aber ich denke mal, es ist das Risiko ist eigentlich nicht so hoch, wenn man halt auch die Versicherung hat.
Ja, also da gibt's einfach Versicherungen, eben Rechtsschutz ist sowieso klar und auch wahrscheinlich für den Kosmetikbereich gibt es da spezialisierte Versicherungen auch.
Genau.
Ja, sehr spannend, wirklich. Also ich hätte echt Lust, da auch was zu machen. Grundsätzlich muss man schon wahrscheinlich ein bisschen mit eben kapitalintensiverem Start rechnen und auch mit ein bisschen Vorlaufzeit. Genau. Aber das Potenzial, so wie das jetzt tönt, ist relativ groß, gerade in diesem High-End-Bereich, wo halt die Margen auch noch gesund sind.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Ja, also ich habe im Moment nicht mehr viele Fragen. Hast du irgendwie noch etwas, was du ergänzen willst, was du denkst, ist wichtig, dass man in dem Zusammenhang noch erwähnt?
Mir fällt jetzt, sage ich mal so, speziell nichts mehr zu ein, wenn Fragen aufkommen. sich einfach an Thomas und Jill oder an mich wenden, dass man da, sag ich mal, auf den einzelnen Fall ein bisschen mehr drauf eingeht, um euch einfach zu unterstützen, um euch einfach zu sagen, kann man mit diesem Vorhaben wirklich Fuß fassen oder ist es vielleicht ein Vorhaben, was jetzt, sag ich mal, nicht so lukrativ wird. Das müsste man halt im Einzelnen besprechen, weil es ja auch viele verschiedene Ideen gibt im Beauty-Bereich, was man machen kann. Und das muss man halt im Einzelnen dann besprechen, welche Marketingwege man zum Beispiel geht oder wie man das Produkt verbessern kann.
Das ist ja, also finde ich absolut stark, dass du da auch ein bisschen zur Verfügung stehst und die Leute da, dass sie sich da melden dürfen. Ich würde vorschlagen, ich werde das auch in den Shownotes nochmal verlinken, beziehungsweise da kann man ja auch ein bisschen in den Kommentaren diskutieren oder einfach dann direkt auf dich verweisen, wo die Leute dich halt als Marvin Ott auch finden in Facebook.
Genau.
Sollte eigentlich relativ einfach sein, dich zu finden.
Das auf jeden Fall. Ich bin in beiden Gruppen, in der ProSeller-Gruppe und in der Private Label Journey-Gruppe.
Und genau.
Wenn da Fragen sind, beantworte ich die ja teilweise auch, wenn ich sie sehe, wenn das so mein Beat ist. Und
ja, sehr, sehr nice. Ja, du Marvin, besten Dank für den netten Call. Wir sind bald bei einer Stunde.
Ja.
Ja, hat super Spaß gemacht, war super spannend. Auch gerade das Ungating insgesamt ist ein Thema, was wir zu wenig bis jetzt auch diskutiert haben, was die Leute eben auch sehr interessiert. Was kann ich noch sagen? Ich würde gerne noch einen Plug machen, auch für die Private Label Days, die du erwähnt hast. Da haben wir noch ein paar Tickets verfügbar. Wir haben noch 4, 5 Tickets auch für die Mastermind am Freitag, wo wir 5, 6 Stunden mit den einzelnen Speakern masterminden und halt einfach auch noch ein paar Tickets für die große Konferenz. Wird ziemlich voll, macht ziemlich Spaß. Ja, dann kann man eben sich auch den Marvin schnappen an der Konferenz oder mich. Und ja, besten Dank für deine Zeit.
Nicht zu danken.
Und ja, wünsch dir eine gute Woche und allen Zuhörern auch. Ja, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.